1. Samuel 29. Wir schließen heute die Reihe über das Leben Davids ab. Und ich lese jetzt den ersten Teil des Predigttextes, 1. Samuel 29. Die Philister aber versammelten ihr ganzes Heer bei Afek, und Israel lagerte sich an der Quelle bei Jezreel, und die Fürsten der Philister zogen daher mit ihren Hundertschaften und Tausendschaften. David aber und seine Männer zogen hinterher mit Achisch. Da sprachen die Obersten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Achisch sprach zu ihnen: Das ist David, der Knecht Sauls, des Königs von Israels, der nun bei mir gewesen ist, Jahr und Tag. Ich habe nichts an ihm gefunden, seit der Zeit, da er abgefallen ist, bis heute. Sie wissen, dass ja David übergewechselt war ins Philisterlager und versuchte dadurch sein Leben zu retten. Aber die Obersten der Philister wurden zornig auf ihn und sprachen zu ihm: Schick den Mann zurück, er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm angewiesen hast, damit er nicht mit uns hinziehe zum Kampf und unser Widersacher werde im Kampf. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun als mit den Köpfen unserer Männer? Ist das nicht derselbe David, von dem sie sangen im Reigen: Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000? Da rief Achisch David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für redlich. Und dass du mit mir aus- und einzögest im Heer, gefiele mir gut, denn ich habe nichts Arges an dir gespürt seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis heute. Aber du gefällst den Fürsten nicht. So kehre nun um und zieh hin mit Frieden, damit du nicht tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt. David aber sprach zu Achisch: Was habe ich getan? Und was hast du gespürt in deinem Knecht seit der Zeit, da ich dir gedient habe, bis heute, dass ich nicht mitziehen darf und kämpfen gegen die Feinde meines Herrn, des Königs? Achisch antwortete David: Ich weiß es wohl, denn du bist mir lieb wie ein Engel Gottes. Es ist ja immer schön, wenn wir gelobt werden, aber Sie müssen es aufpassen, wenn es aus dem falschen Mund kommt. Ob aus dem Philistermund, für Knechte Gottes, das immer das beste Lob ist: Du warst mir wie ein Engel. Ist doch zu fragen. Aber die Obersten der Philister haben gesagt: Lass ihn nicht mit uns hinaufziehen in den Kampf. So macht dich nun früh am Morgen auf mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch früh am Morgen auf und zieht weg, sobald es Tag ist. Da machten sich David und seine Männer früh am Morgen auf, um wegzuziehen und ins Philisterland zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jezreel. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden: Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, Nabals, des Karmeliters Frau. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Wir lesen weiter vom 6. Vers im Kapitel 30 im 1. Samuelbuch. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abiatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Ephod her. Und als Abiatar den Ephod zu David gebracht hat, es war so ein Priestergewand, befragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Der Herr sprach: Jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. David aber und 400 Mann jagten der Schar nach, die 200 Mann aber, die zurückblieben, waren zu müde, um über den Bach Besor zu gehen. wahrscheinlich auch zu ängstlich, keine Courage mehr. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte in 3 Tagen und 3 Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Zu wem gehörst du? Woher bist du? Er sprach: Ich bin ein junger Ägypter, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in Juda und in das Südland Kalebs und hatten Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm: Willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten noch in meines Herrn Hand übergeben wirst, so will ich dich hinführen zu dieser Schar. Und er führte David hin, und siehe, sie hatten sich ausgebreitet über das ganze Land, aßen und tranken und feierten ein Fest wegen all der großen Beute, die sie mitgenommen hatten aus Juda. Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, sodass keiner von ihnen dran, außer 400 jungen Männern, die stiegen auf Kamele und flohen. So gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen, und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter, noch Beute, noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück und nahm die Schafe und Rinder, und sie trieben das Vieh vor David her und sprachen: Das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die zu müde gewesen waren, um David zu folgen und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie David entgegen und den Leuten, die mit ihm waren, und David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Da sprachen böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren: Weil die nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir zurückgewonnen haben, sondern jeder nehme nur seine Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Wegs. Da sprach David: Ihr sollt nicht so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf gezogen sind, so soll auch der Anteil derjenigen sein, die beim Tross geblieben sind. Jeder soll den gleichen Anteil haben. Und so blieb es weiterhin von diesem Tag an, und er machte es zur Satzung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann an diesen Geschichten des David immer besonders mitfühlen. Habe auch beobachtet, dass es vielen von ihnen beim Hören der Predigt genauso ging. Man fühlt sich auf Schritt und Tritt erinnert an Ereignisse unseres eigenen Lebens. Was war das für eine Not, als David zurückkam? 3 Tage Abwesenheit von Ziklag, und als sie über die Hügel kommen, da sehen sie schon von Ferne die Rauchwolken. Was wird das sein? Und dann langsam verdichtet sich das zur Gewissheit. Nun hat es uns getroffen. Dein Haus, deine Familie. Und bis er dann dasteht und hinunterblickt, da sieht er nur noch die rauchenden Trümmer. Solche Stunden hat wahrscheinlich jeder von uns schon irgendwo erlebt. Und wenn das bei gläubigen Leuten eintritt, dann ist die Verbitterung ja oft besonders groß, und man sagt: Gott, warum hast du mich da nicht vorbewahrt? Ich habe doch so viel zu dir geschrien. Ich meine, dass in unseren Tagen diese Frage ganz besonders drängend sei. Wahrscheinlich deshalb, weil so viele Menschen sich von Gott abgewendet haben. Und erst in den schweren Erlebnissen kommt man überhaupt wieder zum Fragen: Gott, wo bist du? In guten Tagen denkt man an ihn nicht. Wenn ein Schweres trifft, dieser Schrei, der ja bis zum Überdruss heute zitiert wird, draußen vor der Tür: Wolfgang Borchert, wo bist du, lieber Gott? Ist doch eine Frage, die die Bibel abhandelt. Gott ist in unserem Leben oft so, dass er uns Schweres geschehen lässt. Warum denn? Er kann uns ja gar nicht helfen. Das ist so schön bei diesen Geschichten wie hier bei David, dass man plötzlich zum Zuschauer wird. Und da sieht man es viel besser als in seinem eigenen Leben. Gott kann ja dem David gar nicht helfen, weil er auf einem bösen Weg ist. Wenn Gott den David aus der Not retten würde, dann würde ja Gott zum Handlanger der Bosheit werden. Gott hat die Häuser nicht angezündet. Auch diesen Kurzschluss erfahren wir dauernd, dass Leute so tun, als ob Gott ursächlich schuld wäre an dem Bösen, das uns trifft. Steht ja alles nicht da. Das, was David trifft, ist ja einfach das, was in dieser Welt passiert. Er hat ja die Amalekiter vorher überfallen, sodass sie jetzt zurückschlagen. Es war ja die Saat, die er selbst ausgesät hat, die hier aufgeht. Wir brauchen da nicht Gott, das in die Schuhe zu schieben, sondern dass Gott uns keinen Schutz mehr gewährt, von dem wir ja sonst so lange gelebt haben. Das steht hier. Und das Schwere lässt Gott geschehen in ihrem Leben, damit wir endlich anfangen zu fragen, ob wir auf dem richtigen Kurs noch sind. Und das begann bei David in dieser schweren Stunde. Es gibt Augenblicke im Leben, wo man völlig verzweifeln kann, und das ist gut so. Hoffentlich fangen wir in dieser Stunde an, nach Gott zu fragen und uns in Frage zu stellen. Sie können brüllen, warum Gott? Aber fangen Sie mal an, dieses Fragezeichen an sich zu setzen. Kann das bei mir so sein, dass Gott mich in die Schwäche führt, in die Not, ins Leiden, weil Gott mich woanders hintreiben will und anders kann er mich gar nicht mehr steuern, als da, wo ich wieder bereit bin, mich von ihm neu leiten und führen zu lassen. Darum möchte ich zuerst heute sprechen, mit Volldampf in die falsche Richtung, mit Volldampf in die falsche Richtung. Ich habe das letzte Mal mit Ihnen ein wenig näher beleuchtet, wie der David nach Ziklag ging. Es war ja eine Stadt des Friedens. Dort waren offenbar Israeliten, die sich versöhnt hatten mit den Philistern. Und das war anziehend für David. Er kann nun ausbrechen aus dem Kampf und dort kann man doch ganz gut leben. Wir beurteilen ja oft nach dem äußeren Empfinden von uns, ob es ein Weg Gottes ist. David war bestimmt davon überzeugt, dass ihn Gott hier hingestellt hat. Er hat ganz fröhlich singen können. Aber es war kein Weg Gottes. Er hatte ihn eigenmächtig beschritten. Das kann einen ja manchmal ratlos machen, wenn man es gar nicht sicher weiß. Ist das ein Weg Gottes oder nicht? Aber wie wir vorhin das gelesen haben, da haben Sie doch wahrscheinlich auch den Atem angehalten. Wie David nun mit den Leuten von Ziklag, mit den Philistern, mit hineingezogen wird in den großen Endkampf gegen Israel. Merkt jetzt David nicht, dass er auf dem falschen Kurs ist? Nein. Man kann manchmal so verbohrt sein und immer meinen, man sei ganz richtig. Dabei ist er völlig falsch. Warum David das nicht mehr merkt, warum er es nicht mehr kritisch prüfen kann, weiß nicht. Wahrscheinlich ist man sich selbst gegenüber so blind. Und er ereifert sich sogar, er will unbedingt mitziehen in den Kampf. Er geht zu den Fürsten der Philister und sagt, ich gehe mit. Ja, will er denn selber gegen seine Brüder das Schwert nehmen? Ja. Und das ist doch nicht Gottes Wille. Wie kann Gott den verrückten David nur stoppen? Er kann ihn gar nicht stoppen. Doch. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Gott macht das manchmal über Dinge, die uns sogar maßlos ärgern. Da war das Misstrauen in Kreisen der Philisterfürsten, die sagten, nehm doch den Hebräer nicht mit. Der Hebräer, der wird uns bestimmt ein Verräter werden. Lass den zu Hause. Wie hat sich David geärgert? Für ihn war das eine Herabsetzung seiner Würde. Er wollte doch ein treuer Begleiter der Philister sein. Er hat sich als schier überschlagen, den Philistern sich anzubiedern. Und David ist in dieser ganzen Haltung ein Bild des Christen, der sich so oft mit den Feinden des Reiches Gottes vertragen will und dabei die Sache des Evangeliums verrät. Aber Gott ist so wunderbar treu, dass er den David auch in dieser Lage noch bewahrt. Und er benutzt das Misstrauen der Philisterfürsten, um den David vor einem Mitziehen in den Kampf zu bewahren. Ach, was sind wir für dumme Leute? Manchmal ärgern wir uns und sagen, warum lässt das Gott bei uns so laufen? Warum ist das bei mir so schwierig gewesen? Warum habe ich diese Not erlebt? Dass Gott bewahren kann, ist groß. Und dass er sogar seine untreuen Leute bewahrt. Mir ist das über diese Geschichte heute wieder groß geworden. Dass die Geduld Gottes uns behütet hat, obwohl wir Gott ungehorsam waren. Und wir leben von dieser Güte Gottes, die wir ja gar nie verdient haben. Gott hätte uns schon davonkicken können. Und er überschüttet uns noch mit seiner Behütung. Dass uns Gott manchmal den Weg vermauert, das ist ein Segen. Wir würden ja ganz Gott verlieren, wenn uns Gott manchmal nicht mit massiven Mitteln unseren Eigenwillen stoppen würde. Diesen sündigen Eigenwillen. Ich möchte Sie bloß ein Stück zur Zurückhaltung auffordern, dass Sie nicht immer meinen, wir Christen dürfen gegen Gott die Fäuste ballen, wenn wir etwas nicht verstehen. Das wollen wir einmal rückblickend ansehen, aus der Ewigkeit rückwärts geschaut, ob das bei Gott wirklich so war, dass er uns schwere Wege geführt hat. Und selbst wenn er uns manchmal so etwas zufügen lassen, was uns gar nicht gepasst hat, sehr wohl zu fragen, ob es uns nicht zum Segen war. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Lieblinge Gottes sind wir wie David. Warum? Weil er sie erwählt hat. Und wenn Sie es wissen wollen, ob Gott Gedanken der Liebe über sie hat, ja, dann bitte ich Sie in dieser Passionswoche, blicken Sie auf den gekreuzigten Jesus. Da wissen Sie es. Dass Jesus das größte Opfer für Sie darbringt, wenn er Ihnen das Kleine vorenthält, dann ist es nicht, weil er es Ihnen nicht gönnt, sondern weil seine Wege ein bisschen anders laufen, seine Segenswege. Das macht uns ruhig, auch im Leiden, auch dann, wenn uns Schweres widerfährt. David mit Volldampf in die falsche Richtung. Wie kann Gott den David nur zurückbringen? Er muss ihn den Weg vermauern. Und das macht er, indem Gott das Misstrauen der Philisterfürsten benutzt. Manchmal muss man über den Humor Gottes richtig lachen. Und über diesen David, der noch ganz beleidigt reagiert. Und Gott in seiner Güte, der ja viel weiter denkt, als wir ahnen. Und wie der Achish noch die Liebeserklärung zu dem David sagt, du bist mir wie ein Engel Gottes. Ich habe ja vorhin unterbrochen bei der Lesung, da muss ja einem schlecht werden, wenn das ausgerechnet von den Philistern kommt, die Israel vernichten wollen. Antisemiten durch und durch. Aber da ist er so blind dafür. Wir sollten anders denken von der Liebe Gottes, die uns manchmal auch schwere Hindernisse in den Weg stellen muss. Nun das Zweite, zur Besinnung gekommen. Zur Besinnung gekommen. Der David kommt ja wunderbar zur Besinnung, aber leider erst durch das schwere Erleben, als er vor den rauchenden Trümmern von Ziklag steht und alle weggeführt sind, alle seine lieben Familienmitglieder, da weinten sie, bis sie nicht mehr weinen konnten. Was sind das für traurige Stunden? Ist das wirklich nötig, dass Gott uns so tief brechen muss? Wenn es bei einem David nötig war, von dem ich immer noch glaube, dass er Ihnen und mir haushoch überlegen war in der Treue des Glaubens, wie schwer hat es dann Gott bei uns, unseren Eigenwillen zu brechen, der sich nicht Gott zur Verfügung stellen will? Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. In der Not, in dieser totalen Verzweiflung, als er nicht mehr aus und eisen weiß, jetzt weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Sein Plan bei den Philistern, sich das ruhige Leben zu suchen, der war gescheitert. Im Gegenteil. Und er war ja mitschuldig an diesem Angriff der Amalekiter.
Jetzt war alles in seinem Leben zerstört. Jetzt weiß er nicht mehr aus und ein. Wissen Sie, was dann noch bleibt?
Er stärkte sein Vertrauen, Kapitel 30, Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Können Sie das auch noch in den großen Krisenstunden Ihres Lebens, wenn man so tut, als ob das nur eine Fluchtbewegung von uns wäre? Das Stärkste, was Menschen je tun können, wenn wir nicht einen Schritt mehr weiter wissen, wenn vor uns nur noch das Grauen sich ausbreitet, wenn wir sagen, ich bin völlig ratlos. Welch eine Freudenbotschaft bringt uns das Evangelium? Einer, der sich verlaufen hat in eine Sackgasse, wo es keinen Ausweg mehr gibt, der darf umkehren. Er stärkte sein Vertrauen und er fragt nach Gott. Jetzt fängt er zum ersten Mal an, nach Gott zu fragen. Das war die ganzen letzten Kapitel nicht mehr da. Da wusste David immer, was er tun wollte und was offenbar Gottes Gedanken waren. Und jetzt fragt er wieder. Und er holt den Leibrock und dann, als der Priester kommt, in den Leibrock reicht, befragte er Gott. Und an solchen Stellen wollte ich innehalten. Da bin ich so tief bewegt, dass Gott sofort antwortet. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus seinen Nöten. Ich denke immer, so ein David müsste doch zuerst noch eine dreijährige Probezeit wieder durchmachen, bevor Gott wieder mit ihm anfangen kann. Aber Gott handelt sofort, seine Vergebung ist so umfassend, wenn wir uns zu ihm hinwenden. In dem Augenblick überschüttet er uns, geht uns entgegen, liebt uns. Das hat uns ja immer wieder auch ein wenig verdorben in unserem Glauben. Wenn wir das hören, dass Gott so gütig ist und so barmherzig, da meinen wir, das sei bei Gott irgend so was Läppisches. Und wir merken gar nicht mehr, wie Gottes blutendes Herz sich dem David wieder zuwendet. Und ich darf das heute all denen sagen, die in diesem Gottesdienst da sitzen und die so verwundet sind wie David. Die sagen, mein Herz ist voll Bitterkeit. Ich bin in Auflehnung gegen Gott. Sie können es nur in der Passionsgeschichte sehen, wie Gott sie in Liebe sucht, wie er kein Opfer für zu groß hält, um ihnen Rettung, Heil, Liebe zu schenken. Also, und dann David kommt zur Besinnung über den rauchenden Trümmern von Ziklag. Gott muss uns manchmal das Liebste zerbrechen, bis wir wieder anfangen, nach ihm zu fragen und ihn zu suchen. Und Gott tut das nicht in einer Schadenfreude, so wie man sagt, du musst die Lektion eben auch durchmachen, sondern Gott tut das mit dem blutenden Herzen, der selbst an sich gespürt hat, was es heißt, seinen Sohn ins Leiden zu schicken. Gott tut das nie sadistisch, aber es gibt oft keinen anderen Weg, um uns zur Umkehr zu bewegen, als dass wir nur ein Stück weit schmecken müssen, auf was wir uns eingelassen haben. David hat sich eingelassen auf das Ränkespiel der politisch machtvollen Verantwortlichen. Er hat sich verlassen auf die Sicherheiten des Philisterlandes. Und das sind keine Sicherheiten. Das muss man spüren. Anders kann man nicht zur Besinnung kommen. Jetzt muss ich noch zum dritten vom neuen Kurs reden. Wir haben drei Gedanken wieder. Das erste war mit Volldampf in die falsche Richtung. Wie David zur Besinnung kommt, war das zweite, und das dritte der neue Kurs. David erfährt ja auch von den Leuten viel Widerspruch. Sie wollten ihn ja zuerst steinigen. Man kann sich die Empörung der Männer vorstellen. Warum hat sie der David auch in diesen kurzen Kriegszug hinausgeführt? Gerade in der Zeit wurde ja Ziklag überfallen. Und nun stehen sie da und ballen die Fäuste gegen ihn. Vielleicht war das der Punkt, an dem David zur Besinnung kam, als seine eigenen treuesten Freunde sich gegen ihn wandten. Und wo er merkt, ich brauche einen, der für mich eintritt. Da wendet er sich wieder an Gott. Und dann ziehen sie nach und es gelingt ihnen durch ein großes Wunder, indem sie in Ägypter fangen, dass sie die Feinde überfallen können und die ganze Beute wieder zurückbringen. Und dann kommen sie zurück an den Bach Besor und da sitzen 200 Mann und lümmeln sich auf ihren Luftmatratzen rum, verstehen Sie, so wie das so ist. Rauchen ihre Zigarettchen oder was das war und die anderen, die kommen und haben gearbeitet. Und dann murren die und sagen, David, die kriegen nichts von der Beute. Die kriegen zwar ihre Frau wieder und ihre Kinder, aber von der Beute kriegen sie nichts. Und das muss ich Ihnen zum Schluss erzählen. Sie treffen hier einen verwandelten David an. Der David spricht in dieser Weise, wie wir es bei ihm noch überhaupt nicht kennen. Und er sagt, es soll gleich geteilt werden. Alle kriegen das. Warum denn? Weil er in seinem Leben die überwältigende Gnade Gottes erfahren hat. Das kann er nicht vergessen. Der dir alle deine Sünden vergibt. Und dann will er keinem anderen nachrechnen und die Bosheiten vorhalten. Es gibt unter Christen so viel hartherzige Leute, so viel Rechnen, so viel Bosheit, so viel Bitterkeit. Wir sollten doch die Art lernen, die David hier in seiner ganzen eigenen Lebensgeschichte an sich selber durchgemacht hat. Ich will barmherzig werden, wie mein Vater im Himmel barmherzig ist. Ich will das weitergeben. Und wenn Gott uns beugt, wie er sie alle schon gebeugt hat, dann will er uns milder machen zum Umgang mit den Gestrandeten und schuldig gewordenen um uns her. Er will, dass wir etwas von der großen Barmherzigkeit Gottes leben, nicht indem wir lange Predigten halten und es mit großen Worten anderen noch wissen lassen, sondern indem wir den Müden und Verzagten entgegengehen und sie lieben. So wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dem in den Lumpen entgegengelaufen ist und ihn in die Arme genommen hat. Ich frage mich manchmal, wenn wir so ruhig und so kühl im Gottesdienst sitzen, ob der Herr selbst unser Herz aufgeweicht hat, dann gäbe es manchmal noch mehr Herzlichkeit. Auch den Neuen gegenüber, über dem, was wir erlebt haben. Der wunderbaren Güte, die wir gar nie verdient hatten, so hat es David erlebt. Und das hat sein Leben verwandelt. Der Herr mache aus uns Menschen, die bis in die Tiefe ihres Herzens umgewandelt sind. Amen.